Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und heute sitzen wir mal wieder zusammen.
Genau.
Am Tisch und sehen uns nicht nur digital, was sehr cool ist.
Genau, wir machen nicht remote heute, sondern ja, face to face.
Genau. Und wir können ja vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Es sind ja jetzt mittlerweile schon ein paar Folgen online. Und hast du schon was an Feedback gekriegt?
Ja, hatte ich sogar. Und einmal zu dem Primärsystem, dass das sehr ein bisschen sehr nischig wäre, dass das, glaube ich, mehr für Leute sind, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und aber die AU-Wünsche, da hatte ich auch Feedback bekommen, dass das sehr interessant war und lustig zuzuhören und auch einfach informativ für Leute, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten.
Ja, ich glaube auch, das war eine Folge, die viele interessiert hat und wo auch viele gerne reingehört haben. Ja. Da habe ich auch ein ganz, ganz liebes Feedback bekommen von jemandem, der geschrieben hat, dass man das einfach mal auch aussprechen muss, was wir da erzählt haben. Mhm. Und sie hat das aus der Sicht einer Arbeitnehmerin erzählt, die eben immer arbeiten gekommen ist und sich teilweise schon auch mal geärgert hat, dass der eine oder andere dann über Tage oder Wochen sich krank schreiben lässt, während man selber doch dann arbeiten geht.
Ja. Und sich dann nicht krank schreiben lässt.
Genau, und hat uns dafür gelobt, dass wir dieses doch etwas schwierige Thema uns trauen, in den Mund zu nehmen und was darüber zu sagen.
Genau.
Ja. Von dem her, also es geht so langsam los mit dem Feedback und dafür, dass wir diesen Podcast ja eigentlich nur so zum Scheiß gestartet haben.
Und zum Spaß würde ich das jetzt nicht zum Scheiß.
Dafür, dass wir den Podcast nur zum Spaß gestartet haben, können wir eigentlich sagen, da sind schon coole Sachen bei rumgekommen.
Ja. Und ich nenne das immer meine kleine Balint-Gruppe am Wochenende, dass ich mich einmal meine Sorgen ausdrücken kann und ja.
Genau, es tut auf jeden Fall sehr gut. Und
man hat das Gefühl,
man
tut was.
Jedes Mal.
Ja, man hat das Gefühl, man tut auch was.
Ja, das zu unserem Feedback. Das Thema der heutigen Folge ist ein sehr spannendes und zwar geht es um das Thema Social Media oder auch den Begriff des Medfluencers.
Ja.
Was ist denn das?
Das sind eigentlich Ärzte oder Medizinstudenten oder Menschen, die im, ja, im ärztlichen Bereich tätig sind und auf Instagram, TikTok, ja, Facebook weiß ich noch nicht mal, ob es das noch ein Thema gibt, aber eher weniger, oder YouTube Videos machen oder Content kreieren und versuchen aufzuklären. Werbung. Ja, auch über alles, über das Gesundheitssystem, über Krankheiten. Ja, über den Alltag des Arztes, was wir jetzt auch ein bisschen machen.
Ja, das heißt, uns gibt es sozusagen schon.
Genau, aber die machen das dann irgendwie mit kleinen Shorts, mit Videos, mit anderen Beiträgen.
Ach krass.
Und ja, das sind dann Medfluencer. Und das ist ziemlich umstritten, das war jetzt in der letzten Zeit auch häufiger in den Nachrichten.
Okay, ich muss mich ja outen, ich bin super selten auf Social Media, weil ich finde das echt extrem anstrengend, dieses Rumscrollen und dann siehst du irgendwie so ein kurzes Video und dann musst du schon wieder weiter scrollen.
Alle anderen werden da süchtig von und du findest das nur anstrengend.
Ich finde das total anstrengend. Ich kann das auch irgendwie gar nicht. Und ich bin froh, dass wir einen Podcast machen und einfach nur sprechen können und nicht irgendwelche Videos hochladen müssen.
Ja, Videos von mir auch.
Und deswegen kriege ich davon nicht so viel mit. Ich höre das halt dann nur so über, ne, jetzt über dich oder über Patienten in der Praxis, die dann erzählen, dass sie dieses oder jenes mal auf Instagram gesehen haben oder in einem anderen Social-Media-Kanal oder von Freunden, die dann schon mal was erzählen. Und selber habe ich aber nie so richtig Lust, da mal reinzugucken.
Ich mache das schon gewisserweise, also ich bin schon so ein Instagram-Opfer, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich mache das auch, weil ich es interessant finde, was sind die nächsten Hypes? Mhm. Mit welchen Themen werden die Patienten zukommen?
Genau.
Und dann auch ein bisschen zu gucken, welche Hinweise und Nachrichten und welche vermeintlichen Studien haben die jetzt wieder aufgeschnappt. Weil man muss jetzt ehrlich sagen, bei Medfluencer gibt es gute und es gibt weniger gute.
Mhm.
Das war auch ein Doku, also es kam letztens eine Doku von ARD raus und da haben die das gut beleuchtet. Das ist echt, man muss das echt kritisch sehen. Man darf nicht jedem sofort glauben und alles hinterher quatschen. Man muss echt weiter kritisch nachdenken oder die guten Quellen raussuchen.
Mhm. Also sich quasi informieren, genau, und gucken, wer macht denn hier eigentlich was und warum vor allen Dingen machen die Leute, mhm, das. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was ist denn eigentlich ein Influencer? Das ist jemand, der will was verkaufen.
Genau, und Geld verdienen. Ende.
Ja. Der will Geld verdienen mit dem, was er da macht. Und das sehe ich jetzt gerade im Gesundheitswesen sehr kritisch. Weil,
und da muss ja, man auch aufpassen.
Das ist halt nicht immer gesund.
Ja, und man muss auch aufpassen, wenn es wirklich ein Arzt ist, der ist ja in bestimmten Regeln.
Stimmt, darf man das überhaupt?
Ja, ich hatte da noch einen Artikel zugelesen und es sind sehr, sehr strenge Regeln, was man machen darf. Man darf zum Beispiel keine Werbung für verschreibungspflichtige Arzneien machen, mhm, aber auch nicht ohne weiteres für nicht verschreibbare Arzneien.
So wie Zahnärzte, die nicht für Zahnpasta werben dürfen.
Ja, oder? Genau solche Sachen. Also gibt es wirklich ganz starre Regeln, woran man sich halten muss. Es gibt auch daher auch manchmal die Bewegung, es gibt schon scheinbar paar Influencer, die haben dann ihren Arzttitel weggenommen, weil sie dann diesen Regeln nicht unterliegen.
Also machen sie das dann quasi nicht als beruflich?
Die haben dann Medizin studiert, aber ja, haben ihre Approbationen abgelegt.
Ach, okay.
Weil sie
und machen dann aber nur noch das, genau, und dann aber genau, als Privatperson, genau, sozusagen.
Weil es gibt dann die Medfluencer, die wirklich als Arzt tätig sind. Also es gibt welche, die sind sehr seriös, die basieren das wirklich auf also Evidence-Based Medicine und mhm, gehen nach Leitlinien und klären so auf. Und es gibt andere, die arbeiten nicht als Arzt, sind Medizinstudenten, die unterliegen diesen Regeln nicht, mhm, weil die kein approbierter Ärzte sind.
Haben. Genau. Ja.
Und die dürfen dann auch Werbung machen, die dürfen dann Produkte verkaufen, die dürfen dann Supplements verkaufen und auch sagen, ja, die sind besonders gut, während Ärzte das nicht dürfen. Und das ist dann, mhm, halt kritisch zu sagen, sind jetzt Medizinstudenten, die vermeintlich was wissen, weil sie das gelernt haben, aber noch keinen Tag als Arzt gearbeitet haben und trotzdem, mhm, Tipps geben und auch, ja, medizinische Ratschläge geben, was, mhm, immer sowieso ein bisschen kritisch ist, weil für mich ist,
das ist
ein
ja dann kein Arzt.
Arztbesuch, genau, ja, und es ist auch kein Arzt, der das macht und jeder Patient ist halt nochmal anders, nur weil es einmal im Buch so beschrieben ist, ist jeder Arzt, also jeder Patient doch noch ein bisschen anders als, mhm, dieser klassische Fallbeispiel. Und ja, bei Ärzten ist es dann, die sind da wesentlich eingeschränkter. Und ja, da muss man echt gucken, wen man da followt und wen man glaubt.
Ja. Ja. Das klingt auf jeden Fall kompliziert, wenn man das als Arzt machen möchte, um seine Patienten besser zu informieren. Mhm. Wenn man jetzt rein, sagen wir mal, aus wirtschaftlicher Sicht das gerne machen möchte, weil sich sowas sicherlich auch finanziell lohnt, wenn man da eine gewisse Menge da braucht man, glaube ich,
schon
eine,
genau, man braucht eine bestimmte Reichweite, dass sich das lohnt, das glaube ich schon.
Dann kann man es nicht in der Funktion als Arzt machen.
Nee, also dann wird es schwierig, dann macht man das eher hobbymäßig, ein sehr zeitaufwendiges Hobby, ja, denke ich.
Also ja, nichts für mich.
Aber merkst du das häufig in der Sprechstunde, dass die Leute irgendwie kommen, ich habe auf Instagram oder auf TikTok gesehen, dass?
Jein. Es glaube ich schon, dass es viele tun und dass auch viele was lesen, auch ja, viele googeln ja auch gerne, mhm, und kommen dann mit so einer spezifischen Fragestellung oft zu Supplements, mhm, also zu irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Der Klassiker ist, da kommt dann jemand und stellt dir 5 verschiedene Pullen von irgendwas dahin und sagt, ja, kann ich das nehmen?
Mhm.
Und dann sage ich oft erstmal, was ist denn das?
Ich habe keine Ahnung,
woher
was
haben
das
Sie
ist?
Das her?
Genau.
Und was hat das gekostet?
Mhm.
So Kuren werden ganz gerne dann auch noch mal kurz ärztlich abgeklärt. Also ja, irgendwie, weiß ich nicht, Leberentgiftungskur, mhm, oder Fastenkuren. Da wollen die Leute dann, bevor sie das machen, auch wenn sie das ganze Zeug schon gekauft haben, wollen sie dann gerne noch mal einen Arzt fragen, ob das denn auch so okay ist.
Mhm.
Wo ich mir dann manchmal denke, ja, klar, möchte ich die Menschen irgendwie vor Schäden schützen, aber ich soll dann zu irgendwas aufklären.
Wo man selbst keine Ahnung hat.
Ich, ja, überhaupt gar nicht weiß. Manchmal weißt du noch nicht mal, was sind da denn, mhm, für Inhaltsstoffe in den Sachen drin.
Ja.
Oder sind die geprüft? Darf das so verwendet werden?
Es gibt inzwischen so viele Ernährungsergänzungsmittel, wo man gar keinen Überblick halten kann.
Also und manchmal nehmen Leute ja auch von verschiedensten Firmen verschiedene Nahrungsergänzungsmittel ein, die sich teilweise überschneiden in den Inhaltsstoffen und wissen gar nicht, dass das auch gefährlich sein kann.
Dass man überdosieren kann.
Ja, das ist das eine, also die Supplement-Fragen. Und das andere ist, was du gerade schon gesagt hast, ne, was sind die neuen Hypes? Also ne, wir hatten jetzt, ist ein bisschen jetzt schon wieder her, aber Schilddrüsen. Ja,
ganz, ganz großes Thema. Cortisolspiegel. Dann,
genau, Cortisolspiegel war jetzt auch ein Thema.
Insulinresistenz,
was hatten wir noch? Naja, also grundsätzlich, das zieht sich aber glaube ich schon über Jahre durch und hat durch Social Media, finde ich, noch mehr zugenommen, ist das Thema Gewichtsreduktion.
Und auch ADHD, weil es gibt ja diese vermeintliche Selbstdiagnose auf Instagram, dass man Videos sieht, wo dann beschrieben wird, wenn du die Symptome hast, dann hast du ADHD.
Sag mal kurz, was ist ADHD?
Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätsdefizit.
Syndrom,
genau.
Ja. Und da gibt es einen Selbsttest für.
Ja, immer mal wieder so nach Motto, wenn ich regelmäßig gegen die Wand laufe oder wenn ich abgelenkt werde oder also wirklich so Sachen, die nirgendwo auf nichts Wissenschaftliches basiert
sind. Ich habe ADHD, ich laufe regelmäßig schon mal gegen die Wand.
Das denke ich auch jedes Mal, wenn ich die Wand mitnehme. Also das ist null auf die DSM, also auf die offizielle Diagnosekriterien der Psychiatrie basierend. Also,
ja, okay.
Aber dann kommen Leute damit und haben gesagt, ja, ich habe Verdacht, dass ich ADHD habe, weil die Sachen kommen, treffen darauf zu.
Weil ich habe bei Instagram einen Fragebogen mit 5 Fragen beantwortet und die waren alle positiv.
Genau, die waren alle
positiv.
Ja. Also ich finde, das ist...
Das erzeugt ja dann auch ganz viele Arztbesuche, die eigentlich gar nicht nötig sind.
Aber einerseits finde ich ja gut, dass es so Medfluencer gibt, wenn man sich nochmal darauf konzentriert, weil die Patienten auch mehr eigenes Wissen kreieren und kriegen, aber gleichzeitig fehlt dann die Kompetenz, das richtig einzuordnen.
Ja, das finde ich auch sehr problematisch.
Und dann auch nicht erkennen, wenn das jetzt ein schlechter Medfluencer ist, weil die denken, ja, alles was online ist, das wird schon stimmen. Vor allem, wenn dann Doktor oder Arzt mit drin steht, was sie vielleicht gar nicht tragen dürfen, dann wird es problematisch, weil die dann Ängste kreieren oder die wir auch nicht immer entwerten können, weil...
Ja, da ist manchmal dann auch diese Divergenz zwischen, ein Mensch kommt und hat eben Sorge, dass er irgendwas haben könnte, weil er bei Social Media oder auch im Internet dazu was gelesen hat und da trifft dann irgendwie ein Teil von zu und kommt dann damit zum Hausarzt und viele haben dann schon so die Grundstimmung, dass der Hausarzt keine Ahnung hat.
Genau, ja.
Und das erstmal abtun wird als Quatsch.
Als wäre das nur psychisch bedingt, was ja gar nicht der Fall wäre.
Und das fällt manchmal, finde ich, super schwer, dann da so ein bisschen Fakten von Halbwissen zu trennen und das auch einzuordnen.
Ja, und um diese Ängste zu entwerten und entkräftigen, dann nimmt man auch manchmal bestimmte Werte ab, die schweineteuer sind, wie dieses Reverse T3, FT3 oder solche Sachen. Die sind nicht schweineteuer, aber die sind teurer und eigentlich auch unnötig abzunehmen, einfach um zu zeigen, hey, sie brauchen jetzt keine Angst haben.
Ja,
aber
das nur, nimmt man dann ja dann nicht auf Kosten der Kasse ab, weil das kannst du gar nicht rechtfertigen, sondern das müssen die Leute ja dann selber bezahlen.
Ja, aber dann geht es ins Geld der Patienten, was ja auch nicht sinnvoll ist. Und das ist, finde ich, schon problematisch. Also Influencer haben, denke ich, die Medfluencer haben einen wichtigen Aufklärungsauftrag, aber müssen auch echt vorsichtig damit sein.
Mhm.
Das ist... Aber gleichzeitig können die dann auch bestimmte Missstände im Gesundheitssystem darstellen. Es gibt ja auch Pflegemedfluencer, die Pfleger sind, die zeigen, wie der Pflegealltag ist, dass es nicht nur eine veredelte Reinigungskraft ist sozusagen, sondern dass sie auch wirklich medizinische Handlungen tätigen, die Infusionen anhängen und sowas.
Also was man ja vielleicht mal sagen könnte, ist, man kann eine relativ gute Grenze ziehen zwischen, das ist jemand, der informiert objektiv und zwischen, das ist jemand, der informiert dich, weil der etwas davon hat oder irgendetwas verkaufen will oder dafür Geld bekommt.
Aber ich finde, diese Linien sind sehr schwierig zu unterscheiden.
Ja,
weil am Anfang,
das kann man ja manchmal gar nicht als Mensch, der nicht informiert ist.
Genau, das ist manchmal so schleichend, dass es gar nicht auffällt, dass man jetzt ins kritische Gebiet kommt.
Ja, und schwierig finde ich auch, dass viele Menschen dazu tendieren, diesen Influencern oder Medfluencern, die ja manchmal auch wirklich selbsternannte Experten sind und nicht irgendein Backup haben, dass sie denen mehr vertrauen als jemanden, der ein Professional ist.
Ja.
Ja. Also oder wenn, Hausarzt oder dem Facharzt.
Genau.
Oder,
ja, also wenn man Medizinstudent, der noch keinen Tag in der Praxis gearbeitet hat, mehr vertraut als einer, der seinen Facharzt hat, finde ich auch problematisch. Eindeutig.
Ja, weil die denen sich gefühlt einfach näher fühlen,
ja,
durch diese regelmäßigen Ansichten in Social Media. Das ist so, als hättest du auf einmal irgendwie jemanden, der dich freundlich informiert jeden Tag über die neuesten Dinge,
ja,
und was alles so wichtig ist. Und ja, das kann halt ein Arzt nicht ersetzen, der in der Sprechstunde 5 Minuten Zeit hat.
Mhm. Ja, das ist total. Deshalb, ich finde, Medfluence ersetzt auf gar keinen Fall einen Arztbesuch. Und man sollte auch weiterhin seinem Hausarzt vertrauen.
Ja, bitte.
Bitte.
Ja, spannendes Thema.
Ja,
magst
total.
Du uns noch einmal kurz die Take-Home-Message zusammenfassen?
Aber vielleicht sollten wir vorher noch einmal sagen, der Begriff Medfluencer ist kein geschützter Begriff. Das bedeutet, ja, jeder kann sich als Medfluencer bezeichnen.
Gut, ich schreibe mir das jetzt auf mein Praxisschild morgen.
Hausarzt und Medfluencer.
Hausarzt und Medfluencer.
Aber dann jetzt zu der Take-Home-Message. Also, ja, Influencer sind teilweise selbsternannte Experten, die, wo man nicht immer klar ist, sind das wirklich Ärzte oder Studenten. Und dementsprechend sollte das auf gar keinen Fall den Arztbesuch ersetzen. Und man muss auf jeden Fall den Inhalt kritisch hinterfragen und gucken, wer gibt die Informationen und welche Ziele und welches eigenes Nutzen haben diese Medfluencer.
Ja. Alles klar.
Ja.
Wir packen euch noch einen Link in die Shownotes zu einer Doku, die sich auch mit dem Thema beschäftigt. So.
Genau.
Dann kommt auch schon wieder die nächste Kategorie. Was hat uns denn die letzten beiden Wochen bewegt?
Ja, möchtest du diesmal anfangen? Ich habe so viel geredet heute.
Ich fange mal an und ja, es ist so ein bisschen ein Thema, das fällt mir nicht so ganz leicht zu erzählen. Und zwar geht es da auch so ein bisschen um unsere AU-Folge. Wir haben erzählt zu Gründen, warum man auch zum Beispiel mal keine AU ausstellen darf. Und ich hatte einen Fall vor einiger Zeit in der Praxis, wo ich auch keine AU ausgestellt habe, wegen eines Problems in der Lebensführung, sage ich mal, also familiäre Problematik. Und da kam dann der betreffende Mensch auf mich zu vor einiger Zeit und hat mich nochmal darauf angesprochen und mir erzählt, dass ich da einen Fehler gemacht hätte. Und
in welchem Sinn Fehler, dass du die nicht krankgeschrieben hast,
die Person? Dass ich die AU nicht ausgestellt habe, die gewünschte AU für eine Woche, obwohl es eben aus objektiver Sicht keinen konkreten Grund dafür gab.
Also die Person war nicht krank?
Nein, die war nicht selber krank.
Mhm.
Man hätte mit Augenmaß vielleicht 2-3 Tage machen können, aus einem bestimmten Grund, aber es lag halt keine Erkrankung vor. Das war dann so in der Sprechstunde zwischen Tür und Angel. Habe ich dann auch so kurz drüber nachgedacht und hatte das Gefühl, mich da jetzt rechtfertigen zu müssen, was ich dann aber zum Glück nicht gemacht habe. Weil
ja, warum auch? Ich meine, nur weil man, es heißt ja auch immer, der Arzt muss es nachempfinden können, warum jemand krank ist. Und wenn du das nicht kannst, dann darfst du die AU nicht ausstellen.
Ja, man kommt dann immer so als irgendwie böse rüber, weil man den Leuten ja den Wunsch nicht erfüllt
Kaltherzig.
Hat. Kaltherzig. Kaltherzig. Bin ich bestimmt,
ja. So habe ich dich kennengelernt.
Was vielleicht aber auch diese betreffende Person gar nicht wusste, ist, dass wenn man sich mal vom Arzt eine Woche AU bestellt, weil man eben seiner Meinung nach in dieser Woche nicht arbeiten gehen kann, dann ist in dieser Zeit die Krankenkasse in der Pflicht, dem Arbeitgeber Gehalt zu erstatten. Mhm. Und das weiß wahrscheinlich
nee,
der Großteil der Bevölkerung.
Weil der Arbeitgeber ja weiterhin alles bezahlt, so ungefähr.
Genau, also die denken vielleicht, ach ja, der Arzt, der schreibt mir da einfach dann nur so einen Schein, dass ich dann quasi mit Erlaubnis der Arbeit fernbleiben kann und wissen nicht, dass dafür Finanzen fließen, dass da Geld für bezahlt wird, dass das eben so ist und dass das am Ende unser Gesundheitssystem auch belastet.
Total. Also das ist ein großer Faktor, denke ich schon.
Das sind ja prozentuale Anteile des Gehaltes, die die Krankenkasse dann dem Arbeitgeber erstattet. Das habt ihr ja wahrscheinlich in der Praxis auch. Wenn bei euch jemand ausfällt, krankheitsbedingt, dann kriegt ihr einen gewissen Prozentbetrag des Lohns zurückerstattet. Das kann man auswählen. Also es gibt so Tarife, die du dann quasi mit der Krankenkasse vereinbaren kannst. Und
also ich habe jetzt gerade mal geguckt. Im Jahr 2023 war die Produktionsausfälle, also die Lohnkosten, auf 128 Milliarden Euro geschätzt oder berechnet. Und der Bruttowertschöpfung, also Verlust an Arbeitsproduktivität, wurde auf 221 Milliarden Euro berechnet.
Und das ist dann Geld, das geflossen ist, das quasi zurückgezahlt wurde durch Krankenkassen, oder das ist einfach nur hochgerechnet?
Also die Arbeitsproduktivität, also der Verlust an Arbeitsproduktivität ist hochgerechnet, aber die 128 Milliarden Euro, das sind die Lohnkosten,
die wurden zurückerstattet.
Ja,
das ist das, was die Krankenkassen dann bezahlen müssen für diese ganzen AU-Zeiten.
Und die Quelle ist Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Okay, das ist halbwegs seriös, genau. Würde ich sagen. Genau. Und ein Ding habe ich gerade noch im Kopf, das hatte ich letztens auch gelesen in der Zeitung, dass im Schnitt, ich glaube, es war letztes Jahr, 2024, dass jeder Arbeitnehmer im Schnitt 26 Tage krankgeschrieben gewesen ist.
Wir sind ja sehr weit mit vorne, wir Deutschen. Also wenn man es vergleicht mit anderen Nationen.
Also das ist fast ein Jahresurlaub.
Ja, zu den Urlaubstagen dazu.
Genau. Und das ist schon richtig viel.
Ja, auch 128 Milliarden Euro, die müssen die Krankenkassen ja auch erstmal aufbringen, jetzt mal ehrlich. Ja. Und da kommen dann wieder die Kosten hoch, warum die Beitragskosten hochgehen.
Warum steigen die Krankenkassenbeträge? Ja. Wegen sowas. Und da kann man natürlich jetzt nicht pauschalisieren, nicht jede AU ist Quatsch. Viele sind natürlich auch gerechtfertigt.
Es ist trotzdem ja auch sinnvoll, dass wenn man wirklich krank ist, dass man dann nicht arbeiten muss.
Ja. Das ist ja trotzdem fand ich es immer noch super interessant, was du erzählt hast aus den Niederlanden, dass es da eben komplett anders ist und es ja anscheinend auch funktioniert.
Ja, total.
Also ich würde jetzt sagen, die Niederländer sind nicht anders krank als die Deutschen.
Nee. So, würde ich jetzt auch nicht sagen.
Im Großen und Ganzen.
Nee. Ich habe da jetzt aber keine Zahlen zu.
Gut. Ja, das war bei mir so in den letzten zwei Wochen eins der wichtigen Dinge, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Was hast du zu erzählen?
Bei mir war das mehr die Kommunikation zwischen Krankenhaus und dem ambulanten Setting.
Mhm.
Dass das mal besser und mal schlechter ist. Und das war jetzt bei mir so mal ein schlechtes Beispiel, dass wir eine Patientin, die aus dem Krankenhaus rausgelassen wurde und sie brauchte Medikamente und es waren Antibiotika und wir hatten keine Diagnose, wir hatten keinen Brief, wir hatten halt einen neuen Medikamentenplan und eine Woche später, ich habe die Antibiotika dann aufgeschrieben und eine Woche später hatten wir immer noch keine Diagnose, kein Medikament, also kein
Brief. Ja, der Brief, der kommt zwei Monate später.
Ja, manchmal. Aber manchmal hat man ja schon eine Diagnose zumindest dazu und letztendlich war dann die Kollegin, ja, warum seid ihr doch nicht zum Hausbesuch vorbeigekommen? Man musste sich doch den Bauch nochmal angucken. Und als ich dann angerufen habe und mich, und dann dachte ich, ja, so kann es ja nicht sein. Also wir machen jetzt nicht bei jedem, der aus dem Krankenhaus kommt, Standard Hausbesuch. Das können wir uns gar nicht leisten.
Ja.
Und
Die Laborkontrolle, das ist auch immer herrlich. Da steht dann im Arztbericht drin, ja, bitte machen Sie Wundkontrollen und Laborkontrollen von den und den und den und den Werten. Mhm. Oder irgendwie ein Ultraschall vom Bauch bei einem Pflegeheimbewohner. Ja, da fahre ich dann mit meinem Ultraschallgerät mal eben vorbei. Ja,
also das ist manchmal so weltfremd, wie das ambulante Setting funktioniert. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Und mich auch genervt. Also, und das kommt in der letzten Zeit häufiger vor, finde ich.
Da kann ich aber auch was Positives zu beitragen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es sich bei einem Krankenhaus hier in der Nähe auch schon deutlich verbessert hat. Da kamen teilweise Patienten nur mit einem Mediplan, also nur einem Medikamentenplan, ohne Diagnosen. Und du konntest dann aus dem Medikamentenplan raten.
Weshalb das jetzt plötzlich bekommen hat.
Warum ist jetzt dieses und jenes Medikament angesetzt worden? Und dann haben wir ein paar Mal kommuniziert, dass es doch auch schön wäre, wenn man dann einen zeitnahen Entlassbericht bekommt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt auch funktioniert.
Okay. Es gibt immer so wellenmäßig. Und dann gibt man Feedback. Und ich habe mir angewöhnt, dann auch Feedback zu geben. Und dann klappt das wieder eine Zeit lang. Und dann ebbt das wieder ab. Vielleicht hat sich dann auch der Assistenzarzt gewechselt oder Oberarzt, keine Ahnung.
Ja, oder die haben generell einfach das System umgestellt, dass sie gesagt haben, die Leute müssen mit Entlassbericht auch einfach raus.
Genau, und dann funktioniert das so ein, zwei Monate. Und dann wird es wieder weniger gut. Und dann muss man erstmal wieder Feedback geben. Und dann fängt sich das wieder ein. Mhm. Das ist so ein bisschen hin und her. Aber ja, das hatte mich letzte Woche ein bisschen genervt. Mhm. Aber ja, gut, dass du sagst, es kann auch besser.
Genau, ich, es kann auch sich was verbessern.
Ich verzage nicht. Okay, was gibt es denn noch Neues aus der Hausarztpraxis? Gibt es bei dir noch irgendwas?
Neues aus der Hausarztpraxis gibt es immer. Du hast da was reingeschrieben, erzähl mal.
Genau, ich hatte was reingeschrieben. Und zwar war mir aufgefallen, dass häufig ja, Patienten mit Familie reinkommen, was ja auch vollkommen okay ist, wenn die Patienten das selbst wollen. Und dann kommt die Familie und sagt, ich habe da auch noch eine Frage. Und dann geht es nicht über den Patienten, der einen Termin hat, sondern über die Familie selbst.
Ich habe hier auch noch mal ganz, genau. Können Sie noch mal ganz kurz?
Wenn ich schon drin bin, so ungefähr. Mhm. Und das kann ich auch nachvollziehen. Die Neigung habe ich auch, wenn ich beim Arzt bin. Aber ich würde mich freuen, wenn man das irgendwie vorher ankündigt und vielleicht einen Doppeltermin einplanen lässt, weil man dann einfach mehr Zeit hat und dann auch adäquat antworten kann und sich der Frage mehr Zeit gönnen kann. Das
ja.
Ist eigentlich nicht was Neues aus der Hausarztpraxis, sondern mehr, das sollte man beim Hausarzt machen.
Genau, das sollte man beim Hausarzt tun. Wenn man Termine bucht, plant, dann gerne mitteilen, zum einen, worum es geht. Das hilft manchmal, genau. Dass man nicht so blauäugig da reinrennt und sagt, ach, worum geht's denn? Und dann fängt der Mensch direkt an zu weinen oder so.
Ob man ein oder zwei Themen hat?
Ja, in der Akutsprechstunde nur ein Thema bitte.
Genau.
Da geht nicht der Zettel.
Genau. Und dann, ob eine Familie mitkommt, die auch noch Wünsche haben.
Ja, da machen wir einen Haken dran. Das genau. Ist eine gute Sache.
Okay. Und dann war es das eigentlich schon für diese Woche. Und dann bleibt eigentlich nur noch unser Feedback. Also bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.